Hallo André.
Hallo Peter und damit wieder herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast der DGB Region Stuttgart. Wir sind mal wieder hier bei uns im Keller des Gewerkschaftshauses in Stuttgart und wir haben einen spannenden Gast bei uns und zu dem kommen wir natürlich gleich, aber der Peter hat uns bestimmt wieder ein schönes kleines Gewerkschaftstrivia rausgesucht.
Ja und nein, ist dieses Mal nichts ganz Klassisches, nichts zur Geschichte der Arbeiterbewegung, obwohl es natürlich gerade im Zusammenhang mit der Generation Gastarbeiter ganz, ganz viel zu erzählen gäbe. Aber ich dachte, da reden wir heute drüber. Also eigentlich nur ein Hinweis auf die Aktualität der Folge. Unser Gast hat nämlich viel mit der 35-Stunden-Woche zu tun und dem Kampf darum. Und ich dachte, man kann die Gelegenheit nutzen, auf was Aktuelles hinzuweisen. Ich glaube, du weißt es auch. Was verteidigen wir jetzt gerade?
Den 8-Stunden-Tag.
Das ist bitter.
Ja.
Das ist bitter, wenn man überlegt, dass unser Gast, der hier ist, eine Rolle gespielt hat bei dem wichtigen Kampf um die 35-Stunden-Woche. Und jetzt sind wir in dem Abwehrkampf mit, wie heißt es, mach dich stark für 8?
Mit Macht für die 8.
Mit Macht für die 8. Genau, mit dieser bitteren, aber notwendigen Note, würde ich sagen, starten wir in die heutige Sendung. Ich freue mich sehr.
Und jetzt gehen wir natürlich noch schnell ins Intro und dann sind wir gleich wieder da mit unserem Gast.
Arbeitswelt-Podcast. Arbeit anders machen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Arbeitswelt-Podcast. Wir haben einen Gast bei uns und ich würde sagen, Romolo, stell dich doch mal vor.
Ja, mein Name ist Romolo Murgia. Ich bin in Italien geboren und 1968, im Januar 68 nach Deutschland gekommen. Als sogenannter, neben, wie du gesagt, gerade erwähnt hast, als sogenannter Gastarbeiter. Ja, und bin ich dann, wie eben oft erzählt wird, immer wieder am Bahnhof vom Personalchef abgeholt. Und ja, und dann habe ich 43 Jahre lang in der Firma auch gearbeitet. Es war eine spannende Zeit und gerne heute reden wir darüber.
Das haben wir vor. Fangen wir doch mal an. Wie bist du in die Gewerkschaft gekommen? War das auch so, dass du direkt, dass du in Deutschland angekommen bist, direkt von der IG Metall empfangen wurdest?
Es wird wahrscheinlich auch seltsam klingen, aber damals, der damalige Abteilungsmeister hat dafür gesorgt, dass alle, die neu eingestellt wurden, auch in die IG Metall eingetreten sind. Das war eigentlich ein ganz normaler Prozess, eine ganz normale Wahrnehmung. Und ich weiß noch, alle Italiener, die damals in die Firma eingestellt wurden, sind auch in die Metall, automatisch in die Metall eingetreten. Muss ich vielleicht dazu noch Folgendes sagen. Für uns in die Metall einzutreten, war auch nicht nur eine Gewerkschaft, was natürlich uns politisch nahe war, so eine Organisation, es war viel mehr. Es war sich auch ein bisschen ein Schritt in die Richtung, gesellschaftlich anerkannt zu werden. Ja? Und das war plötzlich, was du, als du das unterschrieben hast und bekamst dann die Zeitung, die Metallzeitung, die damals eben am Arbeitsplatz verteilt wurde. Und dann hat man da drin was gelesen, dann hat man mit den Kolleginnen und Kollegen darüber gesprochen. Das war ein Prozess, der uns sehr viel geholfen hat, innerlich sehr viel geholfen, dazu zu gehören. Ja, das war ganz interessant.
Aber erzähl da mal ein bisschen drüber. Ich weiß es von Mario, über den wir vorhin vor dem Gespräch schon ein bisschen geredet haben. Ein Kollege, ja, der inzwischen auch in Rente ist, der im Haus noch gearbeitet, ja, hat, der gleiche Generation ist wie du. Ich weiß, dass Mario, glaube ich, mit 14 nach Deutschland gekommen ist. Der hat nicht Deutsch gesprochen und der hat dann tatsächlich sonntags von irgendeinem Vorarbeiter so ein bisschen Deutschkurs bekommen. Mhm. So hat er erstmal Deutsch gelernt. Wie war denn das bei dir? Wie alt warst du, als
das
du
war hergekommen bist? Das war schlimm. Es war schlimm, weil, das kann ich noch gut, mich kann nicht gut daran erinnern, es wurde mit uns unkonjugiert gesprochen. Also ich mache jetzt ein Beispiel. Du holen, du machen, du gehen, du... Also furchtbar. Ne? Also, und man lernt es auch dann so. Ne? Und man musste... Als dann, ich habe erfahren, gab es vom Langescheid so ein winziges Wörterbuch. Dann habe ich es gekauft. Und habe ich festgestellt, dass eben die alle mit uns so gesprochen haben. Und dann bin ich vorstellig geworden beim Personalchef. Und dann habe ich gesagt, das ist ja ein Unding, was hier geschieht. Also mit dem Personalchef, der Mensch, der mich am Bahnhof abgeholt hatte, hatte ich eine engere Verbindung, hatte Vertrauen zu ihm. Und er hat verstanden und hat dann die Meister zusammengeholt und hat gesagt, in Zukunft sollt ihr mit den Beschäftigten normal reden, damit es auch normal eben lernen und eben in Zukunft auch normal Deutsch sprechen können.
Wie alt warst du, als du in Deutschland angekommen
bist? Ich war 18 und ein Monat.
Und wie lange hat das gebraucht bis zu diesem Gespräch? Also wie viel Zeit?
Ja, das hat schon eine Weile gedauert. Also ich kann es jetzt nicht so genau sagen, aber das hat schon, wenn nicht ein Jahr gedauert. Ja, weil am Anfang bist du auch sehr ängstlich. Willst du dich nicht da nicht meckern, ne? Überhaupt nicht. Und deshalb, aber dann hat das auch sehr gut funktioniert. Das hat zu meiner Bewunderung hat sehr gut funktioniert. Ja.
Wie war die Aufnahme so von euch in der Gewerkschaft? War das von Anfang an sozusagen, dass klar war, ihr seid Teil der Gewerkschaft und die Gewerkschaftsfunktionäre mit euch anständig geredet haben? Oder war auch das ein Prozess, der erstmal gebraucht hat?
Also das ist klar, dass auch da eine gewisse Reibung, leichte Reibung gab. Aber wir waren viele und es war politische Kraft. Und da konnten wir, weiß ich noch, der damalige Bevollmächtigte, jetzt fällt mir nicht ein.
War das Steinkühler?
Nee, davor.
Bleicher?
Nicht Bleicher. Den habe ich auch gekannt, 1973, als der Streich war. Aber Otto Gottschlich. Mhm. Otto Gottschlich, es war eine Sitzung, ich glaube, irgendwo im Gewerkschaftshaus, und da waren so vielleicht 30 ausländische Kolleginnen und Kollegen, gemischt, Jugoslawen, Türken glaube ich auch schon, ja, auf jeden Fall. Er hatte uns ein paar Fragen gestellt, prüfend, und dann sagte plötzlich dann so Bernard Di Croce, war der damalige Italiener, als Gewerkschaftssekretär eingestellt, und sagt, der soll das richten. Und sagte mir, ihr soll Vorsitzender des Ausschusses werden. Was ich natürlich auch gerne gemacht habe. Somit hatten wir auch einen Bereich für uns, also wo wir uns getroffen haben und unsere Bedürfnisse, sag ich mal, formuliert haben, was wir bräuchten. Und das war auch sehr gut, sehr gut. Und somit haben wir auch innerhalb der Organisation, waren wir nicht nur Mitglieder, sondern ein Teil, aktives Teil der Organisation. Man muss sich das vergegenwärtigen. Das bedeutet sehr viel für jemanden, der eben ein fremdes Land versucht, Fuß zu fassen. Also so hat es begonnen eigentlich. Ne?
Lass uns mal von deiner gewerkschaftlichen Seite nochmal wieder auf den Betrieb wechseln. Du bist ja, das habe ich dann verfolgt, während den großen Auseinandersetzungen Betriebsratsvorsitzender gewesen. Das wird man nicht über Nacht. Also was hat dich überhaupt bewogen, offensichtlich in den Betriebsrat zu gehen? Und dem dann auch noch vorzusitzen.
Ja, also mich hat auch der Gewerkschaftssekretär, wie gesagt, der damalige Gewerkschaftssekretär Bernard Di Croce, auch gesagt, komm Romolo, hilf mit, wir müssen da bei dir im Betriebsrat ein bisschen Druck machen. Und dann habe ich natürlich, okay, dann kandidiere ich, war ich schon Vertrauensmann und war ich in einem Bereich tätig in der Produktion, wo ich die Freiheit hatte, in alle Produktionsabteilungen reinzugehen.
Du warst bei einem Automobilzulieferer.
Automobilzulieferer, zuständig für die Muster, Musterentwicklung. Und somit hatte ich eine große Bekanntschaft schon. Und jetzt hier da, kandidiere ich als Betriebsrat und dann bekomme ich noch die meisten Stimmen. Mehr wie der damalige Betriebsratsvorsitzende. War natürlich für mich ein Schock. nur weil der designierte dann Betriebsratsvorsitzende sagte, eigentlich, Romolo, solltest du es werden. Und dann sagte du, ich mache gar nichts. Ich weiß gar nicht, was das Betriebsverfassungsgesetz ist. Also, und so hatten wir dann vereinbart, dass er das macht. Und dann bin ich monatelang mit dem Studium sozusagen des Betriebsverfassungsgesetzes habe ich mich darüber beschäftigt. Und und so fing ich an, eben dann aktives Teil im Betrieb für die Beschäftigten zu sein.
Gut, dann nähern wir uns dem großen Kampf, oder?
Ja, wobei, mich würde tatsächlich eins noch mal interessieren, also, weil, ich sag mal so, Peter und ich, bei uns war es ja noch so unsere Elterngeneration, die das mitbekommen hat, wie die Gastarbeiter dazu kamen, wie die zu Kollegen wurden. Also ich kenne es tatsächlich ganz viel, Mannschaftskollegen von meinem Vater, die mit dem in der Fußball gespielt hat, waren dann häufig, glaube ich, sogar schon, könnte sogar schon sein, das waren teilweise dann auch noch, waren auch noch selber Leute, die mal als Gastarbeiter dazugekommen sind oder ja. dann vielleicht auch schon so in die zweite Generation. Wie entstand das für dich eigentlich überhaupt erstmal, dass du als damals Gastarbeiter nach Deutschland gekommen bist?
Wie ich da ja. nach Deutschland kam?
Genau, also wie kam es dazu sozusagen?
Ich hatte zwei Jahre eine Ausbildungstätigkeit, Ausbildungsjahre in Italien. Aber es war nur vormittags war eine praktische Ausbildung, so mit einer Fräsermaschine, eine Drehmaschine, auch Schweißtätigkeiten. Nachmittag aber war es, weil muss ich dazu sagen, die Schule war von der damaligen Papst Pius VI. Deshalb ist es auch Arbeiteruniversität Pius VI. Università Operaia Paolo VI. Also die Hintergründe von denen war es, dass uns peu à peu so zu überzeugen, damit wir Priester werden sollten. Mhm. Also das füge ich jetzt hinzu, frei von mir. Aber ich denke schon, dass es wirklich auch dieser Gedankengang eine Rolle gespielt hat. Aber muss ich sagen, deshalb damals Nachmittagsstunden mit Theologie, Philosophie, weiß ich, Wirtschaft, Ökonomie, Recht, hat mir was gebracht. Dort habe ich eigentlich gelernt, das Nachdenken, beziehungsweise das sich anstrengen, die Dinge zu verstehen. Und ebenso wie es ist, wenn man dann 18 wird, ja, oder in die Richtung volljährig zu werden, da kamen die Mädchen aus Pisa. Und die waren zu schön, um Priester zu werden. Und so bin ich dann im Dezember 67 nach Hause gefahren. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, Papa, ich wandere aus. Da mein Vater Kommunist war, hat mich sofort unterstützt. Und hat gesagt, gut, hier sind ein paar Groschen. Wenn du dich unwohl fühlst, kannst du immer hast du so viel Geld, um die Rückfahrt zu bezahlen. Am nächsten Tag habe ich einen Bus genommen und bin ich dann weggefahren. War mir unsicher, weil noch jemand vom Dorf mit mir weggefahren ist, ob wir nach Mailand und Turin. Okay. Aber während des Zuges voll, ich weiß noch, wie, man konnte nicht umkippen. Weil die Jungen aus Kalabrien, Sizilien, Apulien, alle nach Norden wollten. Und der Zug von Civitavecchia, also von bis, war so voll. Und unterwegs haben wir dann entschieden nach Verona. Und warum Verona? Weil in Verona war dieses Auswanderungsbüro, das zentrale Auswanderungsbüro, wo man dann eben, man musste auf dem Tisch stehen, da waren deutsche Ärzte da, die haben uns untersucht. Kennt ihr den Film Rutz? Also regelrecht also kontrolliert. Und da waren viele Firmen da, Personalchefs. Und eben, da kam der Personalchef von der Firma zu mir und sagt, wollen Sie bei uns arbeiten? Ich habe gelesen, Sie können das und das schon. Und er sagt, ja. Und Sie bekommen sofort ein Zimmer, allein und. Für mich war, ich komme sofort. Dann habe ich unterschrieben und dann, gleich an dem Abend, dann bin ich mit dem Zug von Verona Richtung Stuttgart gefahren.
Das ist, ich finde das ganz spannend, ja. weil, wo du erzählt hast, deine familiäre Hintergrund Kommunisten, das ist ja keine Besonderheit bei dir gewesen von den italienischen Gastarbeitern. Also alle, die ich kenne aus deiner Generation, waren die Eltern und sie selber PGI-Mitglied. Und ich habe auch so ein Foto vor meinem geistigen Auge, ich glaube noch aus den 80ern, mit PGI Stuttgart da. Also es war ja wirklich, ich glaube, 500 Mitglieder hatte die Kommunistische Partei Italiens in Stuttgart. Ja. Also das ist ja enorm. Und ich glaube, das hat ja auch eine große Rolle dabei gespielt, dass der Organisationsgrad gerade bei den italienischen Gastarbeitern, soweit ich das weiß, auch deutlich höher war als bei Gastarbeitern aus anderen europäischen Ländern oder aus der Türkei zum Beispiel.
Das kann schon gut sein. Ja. Wir waren ja... Wir haben in Deutschland, in Stuttgart, damals war es so notwendig, heute würde ich sagen, nicht mehr, aber damals war es notwendig, weil wir hatten keine, es wurde die Kommunistische Partei gegründet und auch die Sozialistische Partei gegründet, weil die Sozialistische Partei war noch anerkannt in der Sozialistischen Internationale und von der Sozialdemokratie stark unterstützt, während die Kommunistische Partei, auch wenn es viel mehr Mitglieder hatte und sehr gut organisiert, war noch nicht im internationalen sozialistischen Partei anerkannt. Mhm. Und deshalb hatten wir das, die PSI auch gegründet, wo wir dann auch aber gemeinsame Sachen immer gemacht haben. Ne?
Wer war denn damals Vorsitzender? Ist das Bodiga oder ist das später?
Damals Vorsitzender, stellvertretender Betriebsrat, Parteivorsitzender war der Claudio Signorile, der 76 auch mit Willy Brandt hier in Stuttgart gesprochen hatte. Ja. Und wir hatten eine riesen Demo organisiert, nur mit Italienern, also über 1500 Italiener. Es müsste auch, glaube ich, beim im SWR einen Film darüber geben, was mich ja sehr interessieren würde, mal wieder zu sehen, weil ich hatte ja die Verantwortung dafür und also würde mich freuen, wenn sowas so geben würde. Aber du hast recht, dadurch waren die Italiener politisiert. Die wussten eben, auch weil damals in Italien die Gewerkschaften noch eine starke Rolle gespielt haben, ja? Eine prägende Rolle noch. Also waren beinahe Vorbild, ne, bestimmten Dingen. Und also für uns war ein logischer Schritt eigentlich, in die Metall einzutreten. Ja.
Kommen wir dann auch mal wieder zurück zum gewerkschaftlichen Teil.
Ja.
Wir haben ja die Folge schon damit angefangen. Heute kämpfen wir darum, dass der 8-Stunden-Tag erhalten bleibt, als Schutz ja auch für die Beschäftigten. Du warst damals mittendrin dabei, wo es für die IG Metall um die 35-Stunden-Woche ging. Ich glaube, ganz, ganz viele, auch wenn sie sich nicht aktiv daran erinnern werden, aber werden ganz bestimmt schon mal die Sonne gesehen haben, die damals auf den Plakaten zu sehen war mit dieser 35 drauf, wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue gerade. Wie war das für dich und wie lief das alles?
Wir sind jetzt in DGB aus dem, ne? Und war die Urabstimmung, war die Zählung oben, ne? Der Urabstimmung. Und nachdem alles gezählt wurde, kam der damalige Klaus Wickel, der damalige Bevollmächtigte von der Verwaltung Stuttgart, zu mir und zum Karl-Heinz, der damalige Betriebsratsvorsitzende, ich war damals Stellvertreter, und er sagt, so, morgen früh seid ihr dran. Aber das hat so bestimmt gesagt und so beeindruckend, dass mir fielen die Beine zu zittern. Aber wir waren sehr gut organisiert. Wir hatten ja, muss man sich sagen, 86% Organisationsgrad im Betrieb. Und einen sehr guten auch Mitgliedsbeitrag, Durchschnitt des Mitgliedsbeitrags für eine zulieferte Firma eigentlich sehr hoch. Und wir wussten, dass die Mannschaft wird stehen. Und mit diesem Gefühl sind wir nach Hause gegangen und am nächsten Tag dann ging es los. Ne? Also um 5 Uhr morgens schon waren die Tore alle besetzt. Wir hatten schon eine Strategie ausgearbeitet. Ja, wer welchen Tor besetzen wird, wer wo ist jemand verantwortlich? Wer ist der Hauptverantwortliche? Wie man, wenn Konflikte aufkommen, wie man vorgehen soll. Also es war schon, denke ich, durchdacht alles. Ja? Weil uns war es klar, es gibt einige oder zwei Streikbrecher, wird es geben. Und man kommt dann am Limit manchmal, ne? Auch mit der Fähigkeit, Menschen zu überzeugen. Und dann muss man sich trotzdem im Zaum halten. Auch in so schwierigen Situationen. Aber das ist eigentlich uns schon gelungen. Es war ziemlich hart, aber es ist uns gelungen.
Lass uns mal die Rahmendaten noch ein bisschen. Wie findet so ein Arbeitskampf überhaupt statt? Du hast schon bei der Urabstimmung angefangen. Das heißt, ab dem Moment, wo alle Gewerkschaftsmitglieder in dem Betrieb darüber abstimmen, ob man in den unbefristeten Streik geht oder nicht. Und das Ergebnis ist ja auch in dem Fall bekannt. Ihr habt die Urabstimmung gewonnen. Es war klar, es geht in den unbefristeten Streik. Vielleicht mal noch ein bisschen vorher. Wie kamt ihr überhaupt drauf, die 35-Stunden-Woche zu fordern? Oder anders, was war die normale Arbeitszeit, die damals bei euch?
Das war, also man muss sich vorstellen, es gab eine hohe Arbeitslosigkeit. Somit war die Lösung, alle sollen wir weniger arbeiten, damit mehrere dann Arbeit bekommen. Also es ist nachvollziehbar für alle. Also weniger arbeiten damit. Es war ein logischer, ne, Gedankengang. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt rede ich nur für uns Gastarbeiter. Damals war doppelt so wichtig, weil durch die Automatisierung, die ja schon begonnen hatte, die erst Betroffenen waren wir. Wir wurden entlassen als erstes. Also für uns war eine Doppelmotivation, sich dafür stark zu machen, damit wir eben weiterhin in Arbeit bleiben. Ja? Also, und das hat viel dazu beigebracht, diese Gedankengänge, ja? dass die ausländischen Kollegen mitgemacht haben und mit wirklich imposante Wucht mitgemacht haben. Ne? Aber eben eure Arbeitslosigkeit war eben das Übel. Und man musste das dann rangehen. Man muss vielleicht noch Folgendes sagen dazu. Die Arbeit, also die Arbeitszeitverkürzung, zwar auch, um neue Arbeitsplätze zu schaffen, aber es war auch ein politischer Kampf, weil eben am Lebensnerv der Wirtschaft gerührt hat. Was man heute wiederum, denke ich, notwendig wäre, die Frage zu stellen, wem gehört die Zeit eigentlich? Es gehört doch nicht jemand, der ein Manager oder ein Holding. Die Zeit gehört uns. Uns Menschen, uns alle. Und wir sollten heute, wie damals, uns diese Frage ernsthaft stellen und nicht zulassen, dass heute an die Arbeitszeit gerüttelt wird. Also denke ich, das war es mir jetzt notwendig, das zu sagen.
Ich glaube, da wirst du von uns beiden keinen Widerspruch hören.
Nö. Vielen Dank.
Das ist ja auch ein schöner Übergang zu der Frage, wie viel Zeit habt ihr gebraucht, um eure Zeit zu erkämpfen? Weil wir waren jetzt an dem Punkt, ihr habt eine Urabstimmung gemacht und am nächsten Tag um 5 Uhr seid ihr da gestanden. Man muss über den Streik nicht viel wissen, um zu vermuten, mit einem Tag Streik habt ihr es nicht erreicht.
Nein, also das hat jetzt ja 6 Wochen lang gedauert. Ich muss jetzt beinahe schnaufen, weil es hat Momente gegeben, wo ich auch ein bisschen Muffe bekommen habe. Es war so, dass ein riesen Lastwagen rein wollte und ich musste mich dann, ich war Vorbild, ich durfte nicht umkippen. Um den aufzuhalten, habe ich dann mich quergelegt am Boden. Die Stimmung war aufgebracht. Kollegen von mir sind dann auch auf die Kabine und habe ich geschrien, bitte nicht, weil wenn der jetzt noch ein bisschen Gas gibt, dann Gott sei Dank, der Fahrer ist auch vernünftig geworden, hat den Motor ausgeschaltet, ist ausgestiegen, man hat ihm Kaffee gegeben und beruhigt. Ich bin im Nachhinein mir unsicher, wie es anders gelaufen wäre, wenn ich diesen Schritt nicht gegangen wäre. Oder ein anderes. Also es gab aber solche ähnliche Situationen hat es immer wieder gegeben. Es muss man sich vorstellen, dass es sind viele damit beschäftigt. Wir müssten dann die Auszahlungstage organisieren mit viel Geld. Ich bin einmal hier von der Bank der Gemeinwirtschaft mit meinem Auto um 500.000 D-Mark im Kofferraum gefolgt von einem Polizist bis zum Streichlokal, wo andere 3 Kollegen zuständig waren für die Auszahlung. Also man muss sich vorstellen, das war schon eine enorme Verantwortung, was wir damals auf uns genommen haben. Ja? Aber wir waren der Sache sicher.
Ich glaube, mit so viel Bargeld unterwegs zu sein, kann sich heute auch schon niemand mehr vorstellen, weil heute läuft das natürlich auch alles dann per Überweisung und Co. Aber ja das ja, glaube ich, auch sehr, sehr spannend.
Ja, weil du man muss sich auch vorstellen, damals waren noch, als wir in die Metall eingetreten sind, war der sogenannte Betriebskassierung. Also du bist in die Metall eingetreten und die Firma hat sofort gewusst, er ist Mitglieder geworden in die Metall, weil die Firma hat ja abgezogen und dann überwiesen.
Ja.
Also die wussten, dass wer in die Metall ist. Ja? Und trotzdem, es war kein Hindernis für uns. Heute ist alles anonym. Auch die Zeitung heute wird nach Hause geschickt. Alles schön und gut. Ich denke, wir sollten aber gucken, dass die Mitglieder miteinander mehr kommunizieren. Oder Räume zu schaffen für die Mitglieder der IG Metall. Aber alle Gewerkschaften eigentlich. Ne? Und beziehungsweise alle zusammen. Weil jetzt ist je notwendiger denn je, dass man sich zusammenschließt. Ja? Weil heute gibt es nicht einen Feind mehr wie früher. Früher war der Feind der Chef. Heute gibt es nicht. Heute sind Manager, die um die Welt rumschwirren und du hast es nicht. Du hast nicht mal jemanden, mit dem du dich verbal konfrontieren kannst. Und das macht natürlich die Sache noch schwieriger. Aber nicht unmöglich.
Unmöglich mit Sicherheit nicht. Das ist ein Anknüpfungspunkt, um schon mal darauf hinzuweisen. Ich glaube, unsere nächste Sendung vermutlich, sie ist noch nicht im Kasten, deswegen alle Angaben sind ohne Gewähr, aber werden wir mit jemand vom Betriebsrat von Lieferando reden. Und da ist das ja ganz extrem, was du gerade gesagt hast. Der Algorithmus ist im Endeffekt, weist dich zu, du bekommst per E-Mail mitgeteilt, falls du es überhaupt mitgeteilt bekommst, vielleicht kriegst du auch einfach keine Aufträge mehr vom Algorithmus. Mhm. Und im Endeffekt kann dir niemand überhaupt beantworten, warum du jetzt keine Aufträge mehr bekommst. Mhm. Und zudem gab es ja auch viele Festangestellte. 2000 Stück sollen entlassen werden. Das ist das Thema. Also da werden wir auf jeden Fall drüber reden. Ich will dich aber noch gar nicht entlassen und auf die nächste Sendung hingehen, weil wir hatten jetzt gerade auch eine sehr große Auseinandersetzung. Birtert, ein Dönerspießhersteller, wo wir 15 Tage Streik hatten und da kann ich sozusagen dann nur erahnen, was ist, wenn das nicht 2 Wochen geht, sondern eben 6 Wochen. Und natürlich war das Ganze auch im kleineren Maßstab, weil da knapp 200 Leute arbeiten. Mhm. Ein oder zwei mehr. Wie kam es im Endeffekt zu einem Ergebnis? Also was war der Punkt, wo ihr gemerkt habt, das klappt? Weil zumindest ich habe bei den 15 Tagen gemerkt, das ist ja ein Wechselbad der Gefühle. Also einmal am Tag hat es bei mir immer umgeschwenkt, wo ich dachte, jetzt klappt es oder es klappt nicht.
Ja gut, es war so, jemand war immer dabei bei dieser Tarifkommission und hat dann immer berichtet, haben sie sich bewegt, haben sie sich nicht bewegt. Man konnte im Fernsehen das nachfolgen und so weiter. Ne? Man hat auch gespürt, die wenn man im Streich ist, die Erwartungshaltung, je mehr er länger dauert, ist noch größer. Weil dann sagt man sich, jetzt aber wollen wir durch. Ne? Ja, das war George Leber, der damalige, glaube ich, Arbeitsminister, der dann diesen, ich glaube in Ludwigsburg oder wo, das weiß ich nicht mehr, der diesen Kompromiss dann verkündet hat. Ne? So die 35 Stunden Woche, die Flexibilisierung, die innerhalb dieser für Gruppen mehr, Gruppen weniger und so weiter und so fort. Es war nicht einfach, das zu durchschauen gleich am Anfang. Ich hatte aber sofort das Gefühl, das geht in die richtige Richtung. Und wir sollten diesen Kompromiss annehmen. Es war ein Tabu gebrochen und es war ganz wichtig. Ne? Und dann, es war offen, wie man das noch weiter reduziert. Somit es war der Weg für die 35-Stunden-Woche geöffnet, führte dazu, dass über 100.000 neue Einstellungen getätigt würden. Also man kann das nachlesen, aber ich habe einigermaßen, denke ich, mich gut zu erinnern. Somit war es ein sehr, sehr guter Kompromiss, klar. Aber das ist wie in alle Familien. Es gibt dann einige, die eben
auch nicht zufrieden sind. Ne?
Nicht zufrieden sind. Und dann muss man dann natürlich dann wiederum auch viel Überzeugungsarbeiten leistet, auch general der eigenen Kolleginnen und Kollegen und Funktionäre. Das haben wir auch leisten müssen, das muss ich ehrlich zusagen. Aber für mich war ein enormer Schritt. Enormer Schritt, weil es ging um mehr. Es ging, wie gesagt, nicht nur dann um Arbeitsplätze. Es ging auch um also unsere Würde als Menschen. Und das muss man sich vergegenwärtigen. Wenn heute die Arbeitgeber darüber reden, dass die 8-Stunden-Tag aufweichen wollen, die rühren nicht nur an diesen sogenannten 8, nein, die rühren an unsere Würde. Wir sind diejenigen, die über Zeit bestimmen wollen. Nicht bestimmen lassen sollen. Also denke ich, man sollte das in alle seine Facetten uns das vergegenwärtigen, damit wir standhaft bleiben, weil wir haben dafür gekämpft. Kämpfe bis zum geht nicht mehr und wir können nicht zulassen heute, dass das rückwärts gedreht wird.
Das ist an sich schon ein Schlusswort, aber wir haben am Ende immer die letzte Frage ist eigentlich immer, hast du noch was, wo du sagst, da willst du noch drüber reden? Bist du eigentlich hergekommen und hast dir fest vorgenommen, es zu sagen, aber die blöden Moderatoren haben sich gar nicht gefragt.
Nein, was soll ich schon sagen? Also ich habe mich eigentlich gestern und heute Morgen was aufgeschrieben, aber ich merke es, dann rede ich einfach so. Was soll ich sagen? Ich denke, die IG Metall, jetzt sage ich jetzt spezifisch für die IG Metall, aber ich denke auch Verdi oder auch alle anderen Gewerkschaften, die können heute noch, wie 1984, am großen Rad der Geschichte was drehen. Das müssen wir uns vergegenwärtigen. Das müssen sie alle diejenigen, die Verantwortung tragen. Ganz oben müssen sich das vergegenwärtigen. Wir sind eine starke, heute noch eine sehr starke Organisation, die eben das, was wir erkämpft haben, unbedingt verteidigen müssen. Und wenn es geht, noch mehr. Die Humanisierung des Arbeitslebens ist ein ständiger Prozess. Es endet ja nicht mit 7-Stunden-Tag. Die Humanisierung des Arbeitslebens ist dann, wenn wir sagen so, du lebst jetzt frei. Niemand schreibt dir was vor. Also wir haben noch viel vor. Und mit meinen 76 würde ich gerne noch ein bisschen mitmachen wollen.
Darüber freuen wir uns.
Ja, und ich bedanke mich für eure Einladung und bis zum nächsten Mal.
Wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir danken dir vor allem aber auch für dein jahrelanges Engagement in der Gewerkschaft, das ja immer noch anhält. Und ja, hoffen wir natürlich auch, dass das auch für euch dort beim Zuhören und beim Zuschauen interessant war. Und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier beim Arbeitswelt-Podcast der DGB-Region Stuttgart. Ciao.
Tschüss.
Arbeitswelt-Podcast, ein Podcast der DGB-Region Stuttgart, Redaktion Peter Schad und André Fricke.